Vorrecht, hier zu stehen im grellen Licht und keine Gesichter zu sehen. Aber irgendwie zu ahnen, dass ihr draußen seid. Denn für mich ist die Glaubenskonferenz in etwa, was das Laubhüttenfest war im Alten Testament. Ersten Buch Samuel liest man, wie die Familien zusammenkamen und ausgetauscht haben und haben sich zumindest einmal im Jahr wieder gesehen zu dem Anlass. Und wenn ich denke über die Jahre zurück und all das, was der Herr getan hat und gewirkt hat durch uns alle, zu sehen neue Gesichter und besonders wieder alte Freunde und nach einem Jahr wieder um Freundschaft aufzufrischen, das ist wirklich ein großer Vorrecht. Meine Absicht bei diesen 5 Vorträgen ist es nicht, etwas Neues zu sagen. Man hätte ein anderes Thema erwählen sollen, um etwas Neues zu sagen. Wir, die wir über die Jahre nachgedacht haben, über diese Konferenz haben gedacht, es wäre wichtig, sehr zentrale Themen zu behandeln. Und so, wir haben Gäste von auswärts eingeladen, die große biblische Bücher getan haben. Und wir haben auch aus unseren eigenen Reihen Brüder gehabt, die über eben zentrale Themen geredet haben. Dinge wie, wo ist ein solcher Gott wie du? Oder, Herr Jesus, wir warten auf dich. Oder wir möchten Jesus sehen. Oder wir glauben an den Heiligen Geist. Ihr habt mit Sicherheit bemerkt, dass wir immer wieder versuchten, beim Herzen der Sache zu bleiben. Nicht zu reden über irgendeinen Randbereich. Nicht über irgendwelche Sekundärfragen, sondern zu bleiben beim Herzen der Sache. Und letztes Jahr und auch dieses Jahr blieben wir, oder vorletztes Jahr und dieses Jahr, blieben wir etwa im Plan, indem wir redeten über die Evangelisation und dieses Jahr die Gemeinde. Zentrale Anliegen Gottes. Und ich habe es nicht vor, sehr theologisch zu reden, sondern vielmehr praktisch. Heute ist vielleicht die Ausnahme, denn man muss irgendwie eine lehrmäßige Grundlage für die anderen Vorträge legen. Aber ich werde reden besonders zu den jungen Christen, zu den Baby-Christen. Und meine Absicht, die mich leiten wird in allen 5 Vorträgen, ist, dass Menschen sich integrieren, heimisch fühlen, einbringen in der Gemeinde. Und dass wir irgendwie auch spüren, wie reich wir sind, indem wir eine Gemeinde haben. Ich will heute Abend reden über die Gemeinde, die Christus liebte. Jeder evangelische Schüler weiß zumindest einen Vers auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und ebenfalls jedes katholische Schulkind weiß seine Stelle. Und du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und bei vielen, das ist in etwa der Umfang von ihrem Bibelwissen. Aber diese Kirche Christi, die gebaut wird, was ist das? Das Wort Kirche, abgeleitet von einem Wort, das heißt des Herrn oder des Herrn Haus, ist ein gutes Wort. Es gibt nichts dran zu kritisieren. Kirche drückt einen biblischen Gedanken aus. Wir sind sein Besitztum. Wir gehören ihm. Wir sind sein Haus. Allerdings ist diese Wendung nirgends in der Bibel zu finden. Zwar in manchen Übersetzungen. Aber das Wort Kirche ist nirgends in der Bibel zu finden. Außerdem ist es etwas problematisch. Kirche wird für einen Bau verwendet. Einen Ort, den man besucht. Hierzulande, wenn man hört das Wort Kirche, dann denkt man an ein Gotteshaus. Man geht auf zur Kirche. Man denkt an eine alte Institution, die römische katholische Kirche. Wenn man sagt, die Kirche, meint man eben eine, die römische, ganz im Sinne dieser Kirche. Wenn man sagt Kirchen, Mehrzahl, dann denkt man RKK, HB, AB, eben die Kirchen. Man denkt an überholte Institutionen. Aber das biblische Wort, das verwendet wird, hat eine andere Bedeutung. Es hat etwas zu tun mit den Menschen, die herausberufen oder gerufen sind. Nicht, wo sie sich versammeln, nicht, wie sie sich organisieren, nicht, welche Sonderkonfession sie angehören, sondern Menschen selber. Das Wort wird in der Bibel benutzt für die jüdische Volksgemeinschaft, die heraus aus der Tyrannei des Pharaos herausgerufen wird, gesammelt in der Wüste zum Namen des Herrn und geführt wird in das gelobte Land. Eine herausgerufene Körperschaft von Menschen. Wird auch im Neuen Testament benutzt für einen Volksauflauf. Menschen, die durch ein aufsehend erregendes Ereignis irgendwie zusammenkommen. Ja, was ist los? Und bilden dann eine, sozusagen eine Gemeinschaft. Sie kommen zusammen. Wird auch für eine offizielle Volksversammlung benutzt. Zu der die Menschen mit Staatsbürgerschaft feierlich gerufen werden. Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung heraus, die Bürger waren eine kleinere Minderheit, wurden gerufen aus den Sklaven heraus, aus den Leuten heraus, die dort einfach zugegen waren und zusammengerufen, um die Belange der Stadt zu besehen. Und so das Wort Gemeinde, die Herausgerufene, dort handelt es sich um Menschen. Und im neutestamentlichen Gebrauch um Menschen, die durch das Evangelium heraus aus der Welt, aus der Menschheit herausgerufen sind, gerettet aus der Welt heraus und gerettet in eine Richtung zu dem Herrn hin. Sie sind zusammengerufen. Sie sind gemustert. Sie sind versammelt. Und so unsere Bibel übersetzt in richtiger Weise das Wort Versammlung. Die versammelten Geschwister. Oder die Geschwister, die etwas in gemeinsam haben, die Gemeinde, Pilger, Fremdlinge in dieser Weltzeit, die nicht mehr ganz der Welt angehören, die eine neue Einheit bilden, zusammengerufen zu Gott und einer glorreichen Zukunft. Natürlich, dieses Wort wird verwendet, sowohl wie Manfred gesagt hat, für die universelle Gemeinde, für diese weltweite Gemeinde, als auch für die örtliche Gemeinde. In den Worten des Jakobus, Gott hat aus den Nationen ein Volk für seinen Namen genommen. Die Urchristen bezeichneten sich eigentlich am Anfang nicht Christen, aber sie haben eine andere Bezeichnung verwendet, Genus Tertius. Die dritte Rasse. Hast du je überlegt, wir sind die dritte Rasse? Ganz nach der Dreierteilung der Menschen, die Gott vorgenommen hat. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 10, Juden, Griechen oder Heiden und die Gemeinde Gottes. Alle Menschen, Juden wie Heiden, die den Ruf Gottes im Evangelium gehört haben und gefolgt sind, werden durch den Heiligen Geist hinein in eine neue Körperschaft hineingetauft, in den Leib Christi. Als Jesus wirkte auf unserer Erde, war die Gemeinde noch Zukunftsmusik. Deswegen sagt er, ich werde meine Gemeinde bauen. Es war zukünftig. Und diese Körperschaft umfasst alle Wiedergeborenen von der Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes, von der Geburtsstunde der Gemeinde bis zu uns ihrer Heimholung bei der Wiederkunft Christi. Alle Gläubige, auch diejenigen, die erwähnt wurden, die Pongauer von vor 270 Jahren. Egal welche Namen sie genannt wurden, egal welche Namen sie für sich genommen haben, ob man evangelisch heißt, ob man sagt, dass man reformiert ist, ob man sagt, dass man einfach Christ ist oder Baptist oder egal wie man heißt, wenn man den Ruf Gottes im Evangelium gefolgt ist, wenn man in den Leib Christi aufgenommen ist, gehört man zur Gemeinde. Und das ist manchmal schwierig für Menschen zu begreifen. Menschen gestreut in der ganzen Welt, in manchen Ländern, viele. In China schätzt man zwischen 50 und 100 Millionen wiedergeborenen Christen. Das ist ziemlich eine große Spanne, auf oder ab 50 Millionen. Aber Gott liebt scheinbar die Chinesen. Deswegen hat er so viel für den Himmel besorgt. Unter anderen Völkern weniger. Und die Tatsache, dass die Gemeinden verschiedentlich sich benennen und versammelt sind und manche Gotteskinder gar in großen, kleine Minderheiten sind in großen Kirchen und andere Gemeinden bestehen grundsätzlich aus Wiedergeborenen, das ist verwirrend, nicht nur für Babychristen, sondern für die Welt. Aber das ist eine Wahrheit, die wir festhalten. Das ist die Basis von allem, was wir sagen in diesem Wochenende. Sie gehören zu uns. Wir gehören zu Ihnen. Wir sind eins. Und dasselbe Wort, Gemeinde, bezeichnet dieselben Menschen an einem Ort zu einer Zeit versammelt. 1. Korintherbrief beginnt mit diesen Worten. Paulus an die Gemeinde Gottes. Das ist ein Begriff für die ganze Gemeinde, oder? Aber hier verwendet er das für eine örtliche Gemeinde. Paulus an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen des Herrn Jesus anrufen. Ihr Herr und auch unser. Hier die örtliche Gemeinde ist die Gemeinde am Ort. Und an jedem Ort, wo Menschen sich versammeln, um den Namen des Herrn anzurufen, ist Gemeinde. Nirgends gebraucht der Herr oder seine Apostel dieses griechische Wort Ekklesia oder Ekklesia für einen Gemeindeverband, für eine Denomination, das ist schön eingetragen in unsere Sprache, vom Lateinischen oder über das Amerikanische. Denomination heißt Benennung. Menschen, die sich nach gewissen Männern oder Prinzipien oder historische Ereignisse oder Glaubensgrundsätze benennen. Nirgends ist Gemeinde benutzt für diese Konstruktionen im Neuen Testament. Sie sind offensichtlich, Kirche und Freikirche, nicht ein Teil von Gottes ursprünglichen Plan. Warum? Sie umfassen nicht alle Glieder des Leibes Christi am Ort. Sie verwirren uns letztlich, diese Konstruktionen. Denn von der Bibel aus, es gibt die Gemeinde und die Gemeinde Gottes in Korinth, die Gemeinde Gottes in St. Johann, die Gemeinde Gottes in Bamberg. Und auf einmal, skeptische Menschen und auch unmündige Christen sind konfrontiert mit einem Wirrwarr von Fragen. Was ist da los? Gemeinde wird nie verwendet für einen Bau aus Ziegel und Mörtel, wird nie verwendet für einen Ort, den man besucht. Im Gegenteil, die Bibel redet von der Gemeinde in ihrem Haus. Die Gemeinde ist Leute, nicht ein Ort. Als ich ein Kind war, habe ich gelernt in der Sonntagsschule, here's the church, here's the steeple, open it up, and here's the people. Here's the Kirche, here's the Glockenturm. Wenn du das Ganze aufmachst, das sind die Leute. Umgekehrt, das ist die Kirche. Das ist die Gemeinde. Der Kaplan der US-Senat, Pastor Richard Halverson, war bei hellem Tag Dulles angeflogen. Er fliegt zurück in die Heimat nach Washington und er meint, die Flugschneise geht direkt über sein riesiges Gemeindehaus, the Fourth Presbyterian Church, Washington, D.C. Er hielt Ausschau nach seinem Gemeindehaus und groß war seine Enttäuschung, als er es nicht gefunden hat. Dann flog er über die Beltway, über die Autobahn. Er begann die großen Regierungsgebäude zu sehen. Und er dachte an die Leute von seiner Gemeinde, die dort gerade arbeiten. Dann flog er über ein paar Wohnsiedlungen. Er sah große Wohnhäuser. Und er dachte an die Geschwister, die wohnten in den Wohnhäusern. Und auf einmal dämmerte ihm der Gedanke, das ist the Fourth Presbyterian Church. Das ist meine Gemeinde. Meine Gemeinde gestreut durch Regierungsgebäude und Wohnvierteln. Nicht das Haus. Die Gemeinde ist eine geistliche Kommunität, eine Gemeinschaft. Und dieser Körperschaftsgedanke wird durch all die Begriffe zum Ausdruck gebracht, die das Neue Testament verwendet für uns, die Gemeinde. Wir haben hier eine Folie. Wir können die Gemeinde im Himmel nicht sehen. Wir können nur die Gemeinden sehen, hier auf Erden, wie die Gemeinde dargestellt wird. Die Gemeinde aller Wiedergeborenen unseres Zeitalters ist unsichtbar. Aber nicht ganz. Man kann die Gemeinde in ihren verschiedenen Erscheinungsformen auch heute sehen. Die Gemeinde Gottes ist in etwa wie der Mond. Niemand sieht den ganzen Mond außer Gott. Er sieht alles. Man sieht einen Bestandteil, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal viel Licht, manchmal weniger Licht, genau wie in der Kirchengeschichte. Es gab die Zeiten, wo die Gemeinde Gottes mancherorts in unserer Welt brennend, strahlend war mit ihrem Zeugnis. Und manche Zeiten in unserer Geschichte, denken wir an das Mittelalter, wo die Gemeinde eine ganz kleine verfolgte Überrest, beziehungsweise Leute innerhalb des Systems waren, die trotz dem System Jesus angehörten. Etwas von dem Mond, wie gesagt, manchmal mehr, manchmal weniger, ist in Beobachter offenbar. Und das, was man wahrnimmt hier auf der Erde, lässt einen Schluss ziehen auf das Ganze. Was ist Gemeinde? Ja, die Leute in St. Johann, die haben ein Beispiel. Sie können anhand der Gemeinde in der Venediger Straße etwas wahrnehmen von dem, was Gott tut in dieser Epoche der Geschichte. Und unsere Aufgabe ist es, das Ganze, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde der Wiedergeborenen, gebührend darzustellen. Und wie die ganzen Begriffe, die Gemeinde beschreiben, den Körperschaftsgedanken ausdrücken, sieht man sowohl in der universalen Gemeinde als auch in der örtlichen Darstellung desselben. Wie gesagt, die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen, die den Namen des Herrn anrufen, ihr Herr und unser auch. Oder, Paulus, wir schreiben mehrmals, es grüßen euch die Versammlungen, die Gemeinden, Mehrzahl Gottes. Und er denkt an Gemeinden an verschiedene Orte. Die Wahrheit der Gemeinde will am Ort, in der örtlichen Gemeinde, ausgelebt sein. Ich komme aus einer Richtung theologisch in meinem geistlichen Erbe, wo man viel redet von der Darstellung der Gemeinde. Ich möchte ein bisschen davon abkommen. Ich würde eher sagen, das Ausleben der Gemeinde. Seien wir aktiv. Ja, wir stellen auf was da. Woraus setzt sich die Gemeinde zusammen? Wir haben gerade gelesen, 1. Korinther 1:1. Aus den berufenen Heiligen, die den Namen des Herrn anrufen. Die Gemeinde universal und die Gemeinde am Ort soll aus echten, wiedergeborenen Christen bestehen. Das ist die Grundlage einer biblischen Gemeinde. Menschen, die durch ihren Glauben ewiges Leben von Gott besitzen. Das ist ungeheuer wichtig, diese Grundsatz. Es ist der Unterschied zwischen einer Gemeinde und einer institutionellen Kirche. Die Gemeinde wird Braut genannt in Epheser 5. Und er freut sich über seine zukünftige Gemahlin. Aber Paulus, in einer ganz konkreten Situation in Korinth, befürchtet, dass die Christen, die Gemeinde in Korinth, verführt werden von ihr Lehrern, die bringen einen anderen Jesus, eine andere Version des Evangeliums, die irgendwie erfahren einen anderen Geist. Und ihnen schreibt ihr, dass er sie verlobt hat als eine keusche Jungfrau. Dass er sie eines Tages Christus in Reinheit und Schönheit präsentieren kann. Dieser Gedanke von Braut hat immer die Ausrichtung Zukunft. Und wenn du keusch gelebt hast in der Verlobung, du verstehst das. Meine, die Weltmenschen, sie leben zusammen und irgendwann heiraten sie, wenn es eben passt. Wenn sie ein Kind haben, groß genug, dass die Ringe tragen kann. Aber die von uns, die aus einem christlichen Verlobung kommen, wir wissen, wenn man verlobt ist, die ganze Gedanken, die ganze Energie ist gerichtet an die Zukunft. Es war in der Zeit meines Lebens, wo ich gesagt habe, was ich kaum jetzt sage, das halte ich nicht mehr aus. Was warten? Das sage ich nur, wenn ich austreten muss heute. Weißt du, weil das eine ganz, ganz dringliche Bedürfnis ist, das sich ständig bemerkbar macht. Entschuldigt das blöde Beispiel. Aber ich möchte etwas sagen über Jesus. Er kann nicht warten. Er kann nicht warten. Und seine ganze Aktivität in der jetzigen Zeit ist seine Braut zu heiligen, zu zieren, schön zu machen auf den Tag der Präsentation. Und Geschwister, wenn ihr einmal ein Bibelstudium machen wollt, ein herrliches, lies die Paulusbriefe und auch Judasbriefe und schauen, was diese Briefe sagen über die zukünftige Präsentation. Das ist eine Lehre, die man nicht so oft hört unter uns. Paulus freut sich, dass ihr seine Arbeit, eine keusche, treue Jungfrau, Gott oder Christus präsentieren kann. Und wir werden präsentiert. Er will, dass der Blick des Verlobten nicht getrübt wird durch die Einwirkung von ihr Lehre. Und so die örtliche Gemeinde ist auch eine Art Verlobte des Herrn. Der Leib Christi, ein wirkliches, geistliches Organismus, bestehend aus Haupt und Gliedern. Die weltweite Gemeinde, das der Leib Christi, und Christus ist unser Haupt. Ist ein Organismus, ist mehr, wird genannt Der Christus im 1. Korintherbrief ist eine Superpersönlichkeit und das ist schon ein Wunder. Denn du bist dabei und ich bin dabei und wir sind ganz anders. Und du hast deine Stärken und ich meine Schwächen natürlich. Und alle haben ihre Begabungen und alle sind verschieden, aber wir sind irgendwie in unserer Verschiedenheit eins. Eine Superpersönlichkeit. Wo jeder seinen eigenen Willen hat. Wo jeder selbst Gott gegenüber lebt und reagiert auf Gott. Aber wo wir irgendwie gemeinsam unter der Führung eines Hauptes sind, der seinen Willen dirigieren will in allen Gliedern des Leibes, der Leib Christi. Aber diese Wendung wird auch verwendet für die Gemeinde in Korinth. Paulus erfindet nicht eine neue Lehre. Er bringt uns hier auf Erden zurück auf diese wunderbaren Wahrheiten im Himmel. Und er sagt, hey Leute, wir sind doch ein Leib. Wie benehmt ihr euch? So. Und dann verwendet der Herr Jesus und die Apostel den Begriff, die Herde Gottes. Johannes 10, 16. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem jüdischen Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Ich habe einmal eine Bibelstunde gehabt in Salzburg, und ein katholischer Theologe sollte kommen, ein Seelsorger sollte kommen, und ich habe es irgendwie gemanagt, dass wir gerade an dem Abend Johannes 6 machen. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Ich habe ein bisschen eine Falle gestellt. Und das haben wir besprochen, sehr schön. Und der Herr Pfarrer oder Priester hat gesehen, tatsächlich diese Aussagen des Herrn Jesus in ihrem Kontext bedeuten, dass wir kommen zu Jesus und wir glauben an ihn und durch unsere Inanspruchnahme des Herrn Jesus und sein Werk im Glauben, wir essen sozusagen und trinken von ihm. Und es gab keinen Widerspruch. Aber dann sagte er, aber wissen Sie, Herr Colvin, die Bibel sagt doch irgendwo, dass die Kommunion heilsnotwendig ist. Ich sagte, es gibt 7 Bibelstellen über die Kommunion in der Bibel. Ich habe sie zitiert. Welche meinen Sie? Aber das ist äußerst gefährlich. Denn es gibt nur einen Hirte und nur eine Herde. Und ich sagte, Hochwürden, wer ist dieser Hirte? Und dann haben wir gelesen, Johannes 10 und 1. Petrus 5, es gibt nur einen Hirte. Und der Garant für die Einheit der Kirche ist nicht ein alter Mann in Rom. Der Garant für die Einheit der Kirche ist im Himmel. Unser Haupt ist im Himmel. Unser Hauptquartier ist dort, wo das Hauptquartier ist, im Himmel. Und die Einheit der Kirche oder der Gemeinde besteht nicht in einem Hof. Er rief die Schafe aus den Höfen. Gerade in Kapitel 9 hat er einen Mann herausgerufen aus dem Hof. Der Mann hat das am Anfang nicht verstanden. Er wusste nur, er war blind, jetzt sieht er. Und diese Leute reden gegen den Menschen, der mich geheilt hat. Und irgendwie seine Konsequenz und Ehrlichkeit hat die religiöse Führung dazu getrieben, ihn rauszuschmeißen aus der Synagoge. Eine Tragödie, der Rauschmiss aus der Synagoge. Aber wenn der Rauschmiss stattfand, wir lesen, Jesus suchte ihn und fand ihn. Und dann sagte diese Worte, die Schafe hören meine Stimme, und ich rufe sie heraus. Ich habe andere Schafe, die in anderen Höfen sind. Auch sie werde ich herausrufen, und sie werden meine Stimme hören, und sie werden mich folgen, und sie werden eine Herde sein. Worin besteht unsere Einheit letztlich? In dem Hören der Stimme des einen Hirten. Wenn es Entzweiung gibt in einer örtlichen Gemeinde, das ist letztlich der Grund, manche hören nicht auf die Stimme ihres Hirten. Eine Kirche, eine Gemeinde, eine Herde mit einem Hirten. Und wenn Petrus oder Paulus reden mit Ältesten in Ephesus oder schreiben an Ältesten in Gemeinden zerstreut in Kleinasien und anderswo, werden sie die Ältesten ermahnen, die Herde Gottes zu weiden bei ihnen, bei euch. Hier wiederum, das gleiche Prinzip, nicht neue Richtlinien erfüllen für die Gemeinde. Nein, die Richtlinien von der Gemeinde Gottes im Großen sind genau die Richtlinien für die Gemeinden im Kleinen Format. Denn sie sind abgeleitet von großen kardinal-christlichen Wahrheiten. Es gibt nur einen Hirten und nur eine Herde und er hat Unterhirten beauftragt, seine Herde zu weiden bei ihnen, an dem Ort. Der Tempel Gottes, Epheser 2, Matthäus 16, der Tempel Gottes ist eine Bezeichnung für die Gemeinde, die Wohnung Gottes, die Anbetungsstätte Gottes. Und das wird verwendet auch für die örtliche Gemeinde in 1. Korinther 3. Die Warnung wird ausgesprochen an Menschen, die durch ihr fleischliches und unbiblisches Handeln den Tempel Gottes in Korinth niederreißen und entweihen. Der Tempel Gottes weltweit kann man nicht niederreißen. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwinden. Seine Gemeinde, universelle Gemeinde, ist geschützt und ist unantastbar und unverwüstlich, seine Gemeinden am Ort sind im Zorn des Teufels und den Strömungen dieser Welt und der Fleischlichkeit der Menschen ausgesetzt. Wehe dem, der den Tempel Gottes entweiht. Aber dieser Gedanke ist positiv, nicht negativ. Der Tempelgedanke will uns anspornen, dem Herrn zusammen als Gemeinde anzubeten. Mehr dazu morgen. Und dann die Gemeinde wird bezeichnet Hausgenossen Gottes, Gottes Familie. In Johannes 11 wird so ausgedrückt, Jesus sollte für die Nation Israel sterben, aber nicht für die Nation allein, sondern auch, dass die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt werden. Die zerstreuten Kinder Gottes in eins. 1. Timotheus 5 redet von dem Umgang in der Familie. Wie geht man in der geistigen Familie? Einen älteren Bruder, älteren Mann, den fährt man nicht hart an. Man appelliert an ihn wie an einen Vater. Die ältere Frauen wie Mütter, die jüngere Männer wie Brüder und die jüngere Schwester wie jüngere Frauen wie Schwester. Und dann sagt er zu dem jungen Mann Timotheus mit aller Keuschheit. Es ist eine Familie. 1. Petrus 1, 22. Wir sind geboren von einem Vater. Tatsächliche geistliche Kinder und Brüder und Schwestern, selbstverständlich setzt dieses Prinzip voraus, dass nicht nur in der Gemeinde Gottes im Himmel, sondern in der Gemeinde Gottes in St. Johann die Gemeinde besteht aus echten, wiedergeborenen Kindern Gottes. Nicht eine Mischung aus Namenschristen und Wiedergeborenen. Aber dieser Ort, diese Familie, das ist der Ort, wo man ungeschützte innerliche Gemeinschaft pflegt. Wo man sich mitteilen kann. Wo man eine ungeschützte Antwort auf die Frage geben kann, wie geht's dir? Das ist das gehasste Frage in der deutschen Sprache, oder? Dialog 1, Deutsch für Fremdsprache, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen. Und das lernt man auswendig, und seither habe ich das immer gehört. Es ist ein bisschen anders aus, wie geht Anna? Ein bisschen anders gesagt hier, aber das habe ich geübt jetzt 22 Jahre lang. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Und auch in manchen Bibelkreisen geht es auch so zu. Und in manchen Gemeinden. Aber sind wir nicht eine Familie? Ich weiß Dinge über meine Kinder, die ich nicht von der Kanzel sage. Die Gemeindezusammenkunft ist einerseits von Ehrfurcht geprägt. Wir kommen zusammen, um den lebendigen Gott zu begegnen, sein Wort zu hören, zu gedenken, diesen Höhepunkt der Weltgeschichte, dieses Ereignis der Ereignisse, die Menschwerdung, das Leben, die Kreuzigung des Herrn Jesus. Ehrfurcht ist angesagt. Aber in manchen Gemeinden, man übertreibt das. Wenn man das Neue Testament liest und die Begriffe liest, die verwendet werden für die Zusammenkunft, wie Agape, Liebesmahl, oder sieht, wie die erste Gemeinde verharrte, einmütig im Tempel, brachen sie das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie haben gefeiert. Es war eine Familienfest. Und ich glaube, diese Bezeichnung Gottes Familie will uns das auch sagen. Die Gemeinde ist eine Familie. Und die Einbetung aus einer Familie, zwar im Tempel Gottes, es ist heilig geworden, ist ein Familienfest. Aber viele Menschen können mit der Gemeinde gar nichts anfangen. Ich denke an einen Salzburger Unternehmer, einen Freund von mir. Er sagte, Fred, mit Gott habe ich kein Problem, aber mit der Firma kann ich nichts anfangen. Ich verstehe das gut, wenn ich denke an die katholische Klosterschule, das Begräbnis seines Vaters. Wenn ich denke an manche Erlebnisse, die er gehabt hat, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit der Firma nichts anfangen kann. C.S. Lewis in seinem ausgezeichneten Werk beschreibt einen Oberteufel, der einen jungen Unterteufel unterrichtet, wie er Menschen versucht und zum Falle bringt, besonders einen bestimmten Menschen, der seine Aufgabe war. Und der Oberteufel sagte Folgendes: Eine unserer größten Verbündeten ist die Kirche selbst. Verstehe mich nicht falsch. Ich meine nicht die Kirche ausgedehnt durch Raum und Zeit und verwurzelt in der Ewigkeit, so schrecklich wie ein Herrscher unter Panieren. Die, muss ich schon sagen, ist eine Erscheinung, die unsere kühnsten Verführer die Angst einjagt. Aber diese Kirche ist glücklicherweise unsichtbar für die Menschen. Kirche und Kirche. Kirche und Gemeinde. Das, was im Himmel tatsächlich ist, die größte Wirklichkeit, die Menschen je erlebt haben, gemeinsam. Und die sichtbare Gemeinde auf dieser Erde. Der Gedanke an die wirkliche Gemeinde jagt Angst in die Herzen der Unterteufel. Aber das, was so oft vielerorts dargestellt wird auf dieser Welt, ist eine große Waffe und Verbündete von ihnen. Was bekommen die Augen der skeptischen Weltmenschen von der sichtbaren Gemeinde zu sehen? Sie sehen Gemeinden. Aber nächstes Bild. Das ist, was sie wirklich sehen. Gemeinden, hier ist eine Gemeinde, die Taufe ist ihnen besonders wichtig. Sie sind Baptisten, sie nennen sich nach der Taufe. Hier sind Leute, die Ältestenschaft im Gegensatz zu Bischöfe und zu der Episkopat ist ihnen wichtig. Sie haben entdeckt die Wichtigkeit von Ältestenschaft und von Gemeinderegierung. Sie nennen sich Presbyterianer. Andere verdanken ihre Vorstellungen von Gott und Gemeinde einem großen Mann, der die ganze Welt erschüttert hat, oder christliche Welt, der große Mann Martin Luther. Er selbst hat gesagt, dass er nie den Tag erleben wollte, wo irgendjemand sich ein Lutheraner nennt. Das hat er selber gesagt. Aber jetzt sind sie lutherisch. Andere Leute, das persönliche Erlebnis mit dem Heiligen Geist, ein heutiger Pfingsten, ein Pfingsterlebnis ist ihnen wichtig. So, sie sind die Pfingstler. Und wir können das, wenn wir einigermaßen unterwegs sind, einige Jahre irgendwie einordnen. Können das auch unter Umständen einigen Ungläubigen plausibel machen. Wir können uns bekennen zu Christen in all diesen Gemeinden. Aber die skeptische Welt im Allgemeinen sieht nur eine zerrissene Landschaft. Sieht nur, dass Menschen sich nicht verstehen, nicht zusammenarbeiten, scheinbar einen ganz anderen Glauben haben. Unbiblische Institutionen, es gibt eine schier unüberschaubare Schar von Landes- und Freikirchen und Denominationen, die Kirche darstellen wollen. Aber Geschwister, Landes- und Freikirchen, ich rede nicht über Geschwister jetzt, nur von wie man sich organisiert. Sie sind zugleich zu groß und zu klein, um das darzustellen, was die Gemeinde ist. Sie sind zu groß, denn die Gotteskinder bilden in vielen kirchlichen Gemeinden eine kleine Minderheit. Und so, die Kirche ist einfach zu groß. Zu klein, denn sie sind eine unbiblische Einheitsform, die andere Gotteskinder aber ausschließt. Man geht in Gemeinde X, und das ist halt die Gemeinde. Und wenn man redet von den Geschwistern, denkt man an die Geschwister in der Gemeinde, oder höchstens in den Gemeinden der gleichen Denomination. So oft. Diese Konstruktionen sind zu klein. Sie umfassen nicht alle. Übrigens, wenn du in eine Gemeinde, zu einer Gemeinde gehörst, die auf diese Sonderbekenntnisse verzichtet, vielleicht wie in Hallein, wie heißt das dort? Versammlungsort von Christen hat es früher geheißen, ich weiß nicht. Oder christliche Gemeinde, Vernediger Straße 4, St. Johann. Warum tun die Brüder das? Warum haben sie das entschlossen? Vielleicht warst du nicht bei, bist du jung und im Glauben und verstehst es nicht. Das haben sie deswegen getan, weil ihnen ein Anliegen war, die Wahrheit der Gemeinde auszuleben und unnötige Unterschiede zwischen ihrer Gemeinde und anderen Gemeinden. Sie wollten nicht aufmerksam machen drauf. Übrigens, ich weiß nicht, was du sagst über deine Gemeinde, aber die christliche Gemeinde in Salzburg-Leug ist irgendwie, war ein Ort, wo es mehr Kühe gab als Christen. Ich glaube, es ist jetzt umgekehrt. Aber die christliche Gemeinde in Leug ist nicht eine freikirchliche Gemeinde. Ich sage das, weil ich höre auch manche von uns sagen, ja, eine freikirchliche Gemeinde. Was ist eine freikirchliche Gemeinde? Eine freikirchliche Gemeinde ist eine Gemeinde, die gehört zu einem Dachverband. Und der Dachverband, die Gemeinden insgesamt, das ist eine Freikirche. Okay? Eine Freikirche ist schließlich eine Kirche. Und ich bin wirklich nicht gegen Freikirchen. Meine, wirklich nicht. Aber ich bin nicht überzeugt, und wir sind nicht überzeugt, von dieser Art uns zu organisieren. Es ist einfach ein bisschen nach der großen Kirchen und mit ein bisschen politischem Hintergrund, aus der wir kommen, amerikanische und schweizerische freikirchliche Gemeinden sind sehr demokratisch. Weißt du? Weil es eben so. Die katholische Kirche ist geboren in Rom, ist sehr hierarchisch. Du hast den Papst, das ist der Caesar, und dann hast du das Senat, und dann hast du die ganze Funktionäre der Kirche, und dann hast du das Fußvolk. Die sind alle Pleben, allesamt. Wir müssen überlegen, was war in der Bibel. In der Bibel Gläubige. Und unter den Gläubigen, in den verschiedenen örtlichen Gemeinden, Ältesten. Und die Gemeinden waren nicht autonom in dem Sinn, wir sind nur für uns und es ist egal, was ihr tut in der Nachbargemeinde. Ja, nicht. Sie arbeiteten zusammen. Sie ermutigten einander. Sie haben Grüße ausgesandt. Auch Paulus, überleg mal, wie er organisiert hat die Hilfeleistung an die armen Gläubigen in Judäa. Übernehmen? Nein, er hat die Gemeinden zusammengebracht und mehrmals geschrieben und Kommunikation zwischen den Gemeinden hat er gefördert. Und als die Brüder gegangen sind nach Jerusalem, waren es Brüder aus all den verschiedenen Gemeinden da, damit sie sich kennenlernen auf einer Reise, damit sie ihr Einssein erleben, damit sie sich verbunden fühlen als Gemeinde. Und dadurch, dass Christen eine andere Art erfunden haben, sich zu organisieren, aufgegliedert in Kirchen, geht viel dran verloren. Jesus sagt, das Reich der Himmel gleicht einem Feld. Auf dem Feld wachsen Getreide und Darnell, ein getreideähnliches Unkraut, zusammen. Man sieht den Unterschied nicht, bis das reif wird und das Getreide zur Ehre kommt. Eine Mischung im Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist wie ein Fischfang. Es gibt gute Fische, die verwertet man. Es gibt schlechte Fische, die füttert man den Schweinen, Hirseländer. Dort hat man sie weggeworfen. Oder den Hühnern. Das Reich der Himmel ist wie ein kleiner Senfkorn. Es beginnt so klein, so ein kleiner Senfkorn. Und wird zu einem riesigen Baum oder Strauch. Das Reich der Himmel ist wie ein Laib ungesäuertes Brot. Und jemand kam und hat ein bisschen Sauerteig hineingetan und alles durchsäuert. Was will er damit sagen? Es gibt eine Mischung. Etwas, was klein beginnt, wird übermäßig groß und jetzt die unreine Vögel hausen dort. Es gibt nicht nur das gute Weizen, es gibt das schlechte Unkraut und die sind zusammen. Das ist das Reich der Himmel. Und so wir sehen, dass aus dem, was Jesus angefangen hat in seinem Dienst und aus der Bewegung, aus der ursprünglichen Bewegung der Gemeinde, wurde ein riesiges Ding. Und wenn Menschen das Riesige sehen, das ist für sie die Kirche. Das ist die sichtbare Gemeinde. Das ist die Institution. Unkraut und Weizen. Die Christenheit ist eine große Mischung. Eigentlich wahrhaftige Gläubige bilden eine Minderheit in der Christenheit. Wenn Jesus redet an einer anderen Stelle vom Reich Gottes, und er verwechselt diese Windungen hin und her, Reich Gottes und Reich der Himmel, wir wollen keine große Theorie ausmachen. Aber er sagte, wenn man nicht wiedergeboren wird, dann wird er nicht ins Reich Gottes eingehen. Und so wir sehen, in diesem großen Reich Gottes ist ein kleinerer Bereich, ein Bereich der Wiedergeborenen, ein Bereich des Weizen, ein Bereich der wirklichen Gemeinde Gottes, überschattet und gestreut in einer viel größeren Christenheit. Wisst ihr, Leute, das macht es unheimlich schwierig, für Menschen gläubig zu werden. Österreich ist nicht das schwierigste Land zu evangelisieren, es ist aber auch nicht das leichteste. Und so oft, wenn man beginnt zu reden von einer Beziehung mit Jesus, man beginnt zu reden von Bekehrung und von dem Evangelium, die Leute sagen, ja, ich bin schon katholisch, evangelisch oder was sie halt sagen. Ich bin schon. Sie sind geimpft. Als ich meine Smallpox-Impfung kriegte als kleines Kind, man hat ein bisschen Eiweiß von der Krankheit genommen, das abgetötet, damit es nicht gefährlich ist, das mich damit infiziert, damit mein Körper sich gewöhnt an diesen Erreger, damit, wenn die richtige Krankheit kommt, das wehre ich ab. Und diese religiöse, große Erscheinung der Christenheit, darin sind viele Menschen gefangen. Und viele Menschen auch, wegen der Erscheinung des Ganzen, sie sagen, mit der Firma kann ich nichts anfangen. Wenn man denkt an die Geschichte, die Ausbeutung der Menschen, im Namen Christi, wenn man denkt heute an Fernsehevangelisten, die ihr Wunder verkaufen, Theologen, die kardinal christliche Wahrheiten des Evangeliums selbst leugnen. Wenn man denkt an die Presse, die manche religiöse Führer gekriegt haben, die meinen für uns zu sprechen und den fallenden grausamen Sünder oder predigen, dass wenn man wirklich an Jesus glaubt, dass man Wohlstand und Gesundheit und alles Mögliche kriegen wird, wenn ein unglaubwürdiges Christentum gelebt wird, wenn Christen, auch wiedergeborene Christen, so wenig Auswirkung auf ihre Gesellschaft haben, dann ist es schwer zu glauben. Charles Colson über das Zeugnis vieler Gemeinden. Sie verbringen einen guten Teil ihrer Zeit entweder zu streiten miteinander oder sie ignorieren einander. Die Kirche, die unsere Welt sieht, ähnelt einem riesigen Flohmarkt mit verschiedenen unter sich konkurrierenden Verkäufern, die ihre Ware mit missturnendem Lärm den Mann anbringen wollen. Ich glaube, das erregt er. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus sagt, glückselig, die trauern. Brüder und Schwestern, wenn wir denken an all diese herrlichen Dinge, die wir gehört haben, und sie haben sie nicht so herrlich gehört, ihr habt den falschen Redner, aber diese herrlichen Dinge, von denen wir gesprochen haben, dann ist es desto trauriger, was Menschen erleben. Als der Herr Jesus von seinen Jüngern Abschied nahm, schärfte er ihnen Folgendes ein. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden sie erkennen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe eine Geschichte gelesen über eine gewisse Emmanuel Baptist Church, Emmanuel Baptistengemeinde, und das Wort, wie ihr wisst, heißt, Gott ist mit uns. Und das war irgendwie ihr Werbespruch. Viele Gemeinden heute haben einen Werbespruch. Sie sind etwa wie ein Unternehmen. Und es kam ein Streit zwischen den Diakonen, die irgendwie die praktische Leitung der Gemeinde hatten, sollten den Prediger, haben ihn angeheuert und haben das Sagen in der Gemeinde nach ihrem Dafürhalten. Ein Streit zwischen den Diakonen und dem Prediger. Und es ist ziemlich arg geworden. Und zu sagen, dass der Friede der Gemeinde gestört war, ist eine Untertreibung, denn es kam so weit, dass der Prediger hatte einen gebrochenen Nasen und ein Diakon einen gebrochenen Daumen. Emmanuel Baptist Church hatte eine Softball-Mannschaft. Man spielte Softball, so ähnlich wie Baseball, mit einem größeren Ball. Und es war eine Kirchenliga. Das ist oft der Fall in Amerika. Die Gemeinden stützen verschiedene Projekte. Und diese Diakonen und der Pastor spielten an der Mannschaft. Und die spielten gegen die jüdische Mannschaft von der Synagoge. Sie erscheinen vor dem Richter. Benjamin Baum. Was hat er geheißen? Grünbaum oder sowas. Und der Richter sitzt vor dem Gerichtssaal und sieht auf einer Seite der Pastor und seine Frau sitzen allein und die ganze Diakonin und ihre Frau auf der anderen Seite, der gebrochene Nase und der gebrochene Daumen. Und er sagte, Gentlemen, wir kennen uns von Softball. Ich spiele für meine Synagoge, wie ihr wisst. Und was hier vorgefallen ist sehr, sehr schlecht für den Namen der Religion in unserer Stadt. Ich will diesen Saal nicht verlassen, bis ihr euch hier und heute außergerichtlich einigt. Und dann werden wir nicht davon reden. Dann der Pastor meldete sich zu Wort. Ich bin seit 18 Jahren Pastor. Ich habe x Gemeinden geführt und ich habe nie in meinem Leben eine Gruppe von sturen Diakonen und herrschsüchtigen Diakonen erlebt wie die da drüben. Und ihr könnt euch vorstellen, was durch die Reihen der Diakone gegangen ist. Und dann sagte der jüdische Richter, Leute, ich weiß nicht, was euer Jesus Christus erlaubt in euer Gemeinderäumen. Aber in the Commonwealth of Massachusetts ist das nicht erlaubt, euer Fall ist erledigt. Und ein Wort zu sagen, steigt jeder in sein Auto und sie fahren nach Hause. Und auf jeder Stoßstange ist der Ankleber. God is with us. Gott ist bei uns. Emmanuel Baptist Church. Christen mögen nicht so häufig handgreiflich werden. Aber die tun es oft mit ihren Zungen. Sie deuten es an in ihren Artikeln und Büchern. Sie verletzen mit ihrem Sarkasmus. Sie nehmen einander nicht ernst. Sind aber Brüder und Schwestern. Ein neues Gebot gebe ich euch. Egal wie ihr euch nennt, egal wie ihr euch versammelt, egal ob ihr ein Ein-Mann-, Zwei-Mann-, Fünf-Mann-System habt, egal ob ihr Brot gesäuert oder ungesäuert esst, hier ist die Sache. Ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe. Denn daran wird eine skeptische Welt erkennen, ob ihr meine Jünger seid. Und letztlich wird sie daran ableiten, ob das, was ich sage, ist wahr. Das ist das Herzstück des Christentums. Das muss eben die Gemeinde vor den Augen der skeptischen Welt ausleben. Ich war mit meinem Salzburger Unternehmerfreund unterwegs mit unseren Söhnen in Norwegen. Wir haben dort gefischt und das war organisiert von norwegischen Christen. fasst seine Erlebnisse zusammen ein paar Wochen nachher. Er sagte, Fred, ich kenne Christen. Bah, ich kenne Christen. Sie rennen auf, am Sonntag, die Hostie zu holen und linken dich am Montag in der Früh. Aber in Norwegen, habe ich wirkliche Christen erlebt. Ja, es gibt solche. Die viele hier heute Abend, sie sind gestreut in der Welt. Jesus nennt sie in den gleichen Gleichnissen die gute Saat. Und manche junge Christen werden meinen, das ist ein Kalender. Okay? Aber nein, das ist ein Sohn des Reiches oder eine Tochter des Reiches. Gestreut auf dem Feld der Welt eine gute Saat. Und wenn ich jetzt über euch sehe, ich sehe euch besser ohne Brille, es gibt wirklich gute Saat hier. Ich denke an eine Aussage von Van Auken. Das beste Argument für Christentum sind die Christen. Ihre Freude, ihre Zuversicht, ihre Ganzheit im Leben. Aber das stärkste Argument gegen Christentum ist auch die Christen. Wenn sie freudlos, selbstgerecht, selbstzufrieden, wenn sie eng und repressiv sind, stirbt das Christentum tausendmal. Dieses Wochenende, wenn wir von Gemeinde reden, wiederum, es geht nicht so sehr die theologische Grundlage, obwohl wir darüber reden. Es geht vielmehr gelebte Gemeinde. Ich habe den Eindruck manchmal, dass wir manchmal ein bisschen zu sehr von Äußerlichkeiten her begeistert sind. Es geht das Herz. Wenn Paulus schreibt Gemeinden, was ist sein Ziel? Lies die Briefe. Du liest immer wieder die gleichen drei Wörter. In jedem Buch. Es ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Christus liebt die Gemeinde. Und die Frage an uns dieses Wochenende ist, ob wir sie lieben. Und das will nicht nur beantwortet werden, theoretisch, heilsgeschichtlich. Ah, das ist ein wunderschöner Gedanke. Ja, ich bin dabei, ich bin verpflichtet. Liebst du die Geschwister? Bist du begeistert von dem, was Gott heute in der Welt tut? Bist du begeistert, dass du daran teilnehmen kannst, dort, wo du lebst? Christus liebte die Gemeinde. Und du?